kann mir heute nicht zu den ganzen, der ganzen Entwicklung der deutschen Politik hin auf die Frage der Intervention sprechen, zumindest nicht in meinem Einleitungsvortrag. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich an diesen Entscheidungen im Bundestag beteiligt war. Zum Teil zusammen mit der SPD, zum Teil habe ich mit der CDU gegen die SPD gestimmt, als außenpolitischer Sprecher in Ostern. Und war in Somalia, beim Kosovo-Einsatz und bei vielen anderen Dingen entweder an der Entscheidung beteiligt oder an der Ablehnung beteiligt, auch natürlich bei der Frage des Bundesverfassungsgerichts beteiligt. Insofern können Sie dazu nachher noch Fragen stellen. Vom Typus her will ich Ihnen erstmal einleitend sagen, wie ich an solche Dinge rangehe, weil ich glaube, man ist nicht ein guter Arzt, wenn man eine Krankheit sieht und dann sagt, man sei tief betroffen, sondern dann muss man eine Diagnose sehen und dann muss man in aller Kühle eventuell operieren. Und die Betroffenheit selber ist noch nicht Ausdruck von Fähigkeit zu helfen. Und was ich häufig erlebe in Debatten, ist, dass wenn man in dieser Art und Weise analytisch, kühl an außenpolitische Probleme herangeht, dass dann ein Teil des Publikums immer sagt, das wäre zynisch. Das ist aber gar nicht zynisch gemeint, sondern die Verhältnisse sind. Und ich muss mich mit diesen Verhältnissen auseinandersetzen, um sie zu verbessern. Aber es reicht nicht aus, wenn ich die Verhältnisse beklage und jammere. Das können andere machen. Das kann nicht als jemand, der mit Verantwortung trägt, mein Job sein. Und deshalb habe ich Folgendes damals am Beginn des Irakkrieges getan, bevor er übrigens begonnen hatte. Da wurde damals noch von Amerikanern gesagt, wir haben noch gar nicht entschieden, ob er stattfindet. Das ist noch alles völlig offen. Da habe ich mit meinem damals noch sehr kleinen Sohn, inzwischen ist er 10 Jahre alt, und meiner Frau einen Urlaub in Florida geplant und eine Vortragsreise und gesagt, das können wir ganz gut machen. Dann machen wir die ersten 14 Tage in Florida zusammen Urlaub. Ich halte ein paar Vorträge an den Universitäten, dann kann ich die Stimmung schnuppern, inzwischen wird der Krieg begonnen haben. Und so war es dann auch. Bin ich nach Florida gefahren, habe 3 Vorträge gehalten und dann hatte der Krieg begonnen. Und ich konnte sehen, wie die amerikanische Bevölkerung darauf reagierte. Das war gut für mich, weil ich dadurch sozusagen auch die Stimmung mitbekam. Dann bin ich nach Tampa zum Central Command gegangen, wo die Einsätze geplant wurden. Und dann bin ich noch in Tampa, da gibt es noch ein zweites Command, zum Special Forces Command gegangen, um mich über bestimmte Einzelheiten zu informieren. Ich hatte dafür eine Sondergenehmigung. Und dann bin ich nach Washington, zum Pentagon, ins State Department und zum CIA gefahren, um mit denen einen Meinungsaustausch zu haben, zum NSC, einen Meinungsaustausch zu pflegen über unsere offensichtlich unterschiedlichen Auffassungen zu diesem Thema. Ich glaube, dass das ungefähr beschreibt, wie ich versuche, in kritischen Situationen tatsächlich Beziehungen zu bewegen, indem man Gegensätze nicht leugnet, Konflikte nicht meidet und wenn man die Konflikte hat, versucht sie dialogisch und konstruktiv zu bearbeiten, um Lösungen zur Überwindung dieser Konflikte und zukünftige Felder der Zusammenarbeit wieder zu erarbeiten. Man kann transatlantische Beziehungen in sehr unterschiedlicher Weise beschreiben. In gewisser Weise haben sie etwas so dazu beigetragen. Sie haben, wenn Beziehungen zwischen einem Kanzler oder einer Kanzlerin oder einem amerikanischen Präsidenten gut sind, persönliche Beziehungen, dann sagt man, die Beziehungen sind gut. Das kann dann dazu führen, dass der Gerhard Schröder in Clinton damals auf dem Prenzlauer Berg in einem Café eine kubanische Zigarre anbietet, die er aber dann annehmen darf, weil die unter Sanktionen stehen in den USA, was Gerhard Schröder offensichtlich nicht gedacht hatte. Das kann dazu führen, dass man gemeinsam auf die Farm eingeladen wird, privat bei Bush, oder dass man gemeinsam auf einem Gelände einer ehemaligen LPG gemeinsam was grillt und dann anschließend zeigt, wie gut man mit persönlichen Beziehungen umgeht, indem man sozusagen den Rücken leicht massiert. Das sind dann die Gesten und dann nimmt das die Presse wahr und sie sagt, die Beziehungen sind gut. Und wenn das nicht so ist, dann sagt die Condoleezza Rice, die Beziehungen sind icy. Oder der Rumsfeld sagt, da sind eigentlich 3 countries who are contradicting us. No. Kuba, Libya and Germany. indem wir, weil wir uns dem widersprechen, dann gleichzeitig wahrgenommen, verglichen werden mit irrelevanten, kleinen und gleichzeitig totalitären Ländern, was angesichts der deutschen Geschichte nicht gerade ein Kompliment ist. Das sind die persönlichen Beziehungen. Die sind wichtig, werden auch zum Teil von Politikern instrumentalisiert. Ich persönlich halte persönliche Beziehungen für hilfreich, sie können aber manchmal auch problematisch sein. Zum Beispiel, ich habe früher als Parlamentarier kritisiert die engen Beziehungen von Kohl und Jelzin, die sogenannten Saunabeziehungen, wo ich fand, dass manche kritischen Punkte in den Hintergrund gedrängt wurden. Und ich habe später auch manche, obwohl ich sehr viel mit der Sowjetunion, später mit Russland zu tun hatte, manche der etwas unkritischen Äußerungen von Gerhard Schröder in Bezug auf Russland auch als problematisch empfunden. Und also persönliche Beziehungen helfen, aber sie können manchmal auch dazu führen, dass die Leute die Interessen ihrer Länder nicht nüchtern genug analysieren. Deshalb kommen wir auf die zweite Ebene der Beziehung, das ist die Beziehung der Interessen. Und da sind die Interessen zwischen den USA und uns weitgehend deckungsgleich, aber sie sind nicht identisch. Es ist ganz klar, dass eine Weltmacht und eine europäische Mittelmacht konvergierende Interessen haben können und bestimmt auf bestimmte Punkte auch identische Interessen haben, dass sie aber zum Beispiel in Bezug auf China und Russland unterschiedlicher Natur sind zum Teil, weil die USA, wir pflegen mit China Handel, das haben wir gemeinsam mit den Amerikanern. Unser Handel ist nicht ganz so asymmetrisch wie der Amerikaner, aber trotzdem haben wir ein Defizit, haben also ähnliche Interessen in Bezug auf Private Property Protection, also Intellectual Property Protection. Aber wir haben zum Beispiel, sind wir kein Teil der sicherheitspolitischen Balance in Asien, die Amerikaner sehr wohl. Und deshalb neigen wir dazu, zum Beispiel beim Thema Rüstungsexport in die Region, diese Frage zu eskalieren, nicht zu erwähnen. Und die Amerikaner sind das aber, das ist ein Unterschied. Und deshalb sind wir bei den Five-Party-Talks gegenüber Nordkorea auch nicht mit an Bord, sondern da ist es eine Sache von China und Amerika und anderen Ländern, diese zu betreiben. In Bezug auf Russland ist es so, dass Russland schlicht und ergreifend für Deutschland wichtiger ist und in anderer Weise wichtig ist als für die USA. Die USA können meinen, manchmal sich erlauben zu können, sie zu ignorieren. China ist in mancherlei Beziehung, der Umgang mit China für die Amerikaner heute wichtiger als der mit Russland. Für uns ist Russland der wichtigste Partner östlich der EU. Östlich der EU innerhalb Europas. Innerhalb Europas, aber östlich der EU. Und wenn man einfach ein Datum nimmt, wir sind der wichtigste Handelspartner Russlands, aber Russland ist nicht der wichtigste Handelspartner für uns. Und ein zweites Datum, was vielen gar nicht bewusst ist, wir haben nach 1989 ungefähr 2,5 Millionen Leute, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert sind. Das sind mehr Personen, viele mit russlanddeutschem Hintergrund, aber deren Ehepartner sind häufig dann wieder Russen und russischsprachige Juden und so weiter und so fort. Alles zusammen sind das mehr Leute, die in der ehemaligen Sowjetunion geboren sind, die in Deutschland leben, wesentlich mehr als es Leute gibt in Deutschland, die in der Türkei geboren sind. Was vielen Deutschen gar nicht so bewusst ist, was hier sich dort verändert hat. Es gibt also ganz andere Altersbeziehungen in dieser Frage, die auf Dauer gesehen auch ihre Wirkung in der Politik haben werden in dieser Frage. Also da gibt es Unterschiede. Und dass diese Unterschiede gibt es, wir haben auch eine Gemeinsamkeit der Werte, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel ist die Frage der Todesstrafe in der EU klar geregelt. Es darf nicht sein. Und in den USA ist auch klar geregelt, auf Bundesebene, es darf sein. Und selbst an Obama ist dafür, zum Erschrecken mancher Deutscher, die gedacht haben, er sei genauso wie wir oder wie die Politiker, die uns. Und dann gibt es ein anderes Verhältnis der Amerikaner zum Verhältnis Demokratie und Souveränität. Das ist ein Punkt, wo sie sehr eine Identität zwischen beiden sehen und diese Übertragung von Souveränität auf einer europäischen Ebene ist für sie häufig schwer zu verstehen, dass man daran nicht eine Verringerung seines Einflusses sieht, sondern eine Stärkung seines Einflusses sieht, weil die Souveränität gepolt wird und weil die Europa insgesamt handlungsfähiger ist. Diese Fragen, Verhältnis zwischen Strafen und Resozialisierung, wird in den USA anders beantwortet. Also es gibt eine prinzipielle Gemeinsamkeit der Werte, aber es gibt häufig eine andere Hierarchie der Werte. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann sind beide Seiten übereinander frustriert, weil sie Erwartungen hegen, die nicht eingelöst werden können. Und dann gibt es natürlich die Frage der geostrategischen Elemente, die ich schon eben erwähnt habe, in gewisser Weise mit Russland und China, die eine Rolle spielt. Für uns ist der Umgang innerhalb der EU mit unseren Nachbarstaaten sehr stark dominierend für unsere Alterspolitik. Für die USA spielt so eine multilaterale Einbettung ihrer Politik nicht die gleiche Rolle. Und deshalb wird das Verhältnis Amerikas zum Multilateralismus immer ein anderes sein als das Deutschlands. Wenn ich diese verschiedenen Ebenen durchdekliniere von guten Beziehungen, dann muss man erstmal sagen, für uns, wie relevant sind die USA? Die USA ist für uns der wichtigste Partner außerhalb der Europäischen Union. Ich habe nicht gesagt östlich, westlich der Europäischen Union. Ich habe gesagt außerhalb der Europäischen Union. Damit habe ich gleichzeitig gesagt, sie sind wichtiger als unsere Beziehung zu Russland. Aber ich habe damit auch gleichzeitig gesagt, sie sind nicht so wichtig wie unsere Beziehung zu allen EU-Ländern zusammen. Und ich finde, wenn man analysiert, soll man möglichst auch Prioritäten machen und fünf Prioritäten nennen, dann hat man nämlich keine. Und eine solche Aussage hätte ich vor 1989 nicht gemacht. Vor 1989 hätte ich gesagt, wenn es auf Hauen und Stechen kommt, im Konflikt zwischen EU und USA, wäre die USA für uns wichtiger. Warum hat sich das verändert und warum war das damals so? Die schiere Existenz der Bundesrepublik Deutschland ist ein Ergebnis amerikanischer Politik gewesen. Die der DDR auch, aber nicht der Amerikaner, sondern der Sowjetunion. Deutschland war im Zentrum eines globalen Konflikts und es war deshalb, weil es im Zentrum eines globalen Konflikts war, absolut relevant, aber auch absolut abhängig in seiner Sicherheitspolitik. Wir waren relevant, nicht wegen unserer Größe, sondern weil wir der Preislohn waren und denen im Kalten Krieg gestritten wurden. Wir haben diesen Konflikt wahrgenommen als einen europäischen Konflikt oder als einen deutsch-deutschen Konflikt, manchmal auch als einen Berlin-Berlin-Konflikt, als einen lokalen. Er war aber ein globaler Konflikt. Und der globale Konflikt hatte militärische Komponenten, wirtschaftliche Komponenten und ideologische Komponenten. Und er war keineswegs immer gewaltfrei, wie man in Korea, Vietnam und anderen Konflikten sieht. Aber in Europa war es ein kalter Krieg, aber erheblich auch, hat auch jeden Kosten. Aber wir waren relevant aufgrund unserer geostrategischen Lage, gleichzeitig aber abhängig. Und mit 1989 hat sich das geändert, weil aus verschiedenen Gründen. Wir sind territorial nicht mehr bedroht von Nachbarn. Deutschland ist heute umgeben von Ländern, die Freunde sind, Freunde werden wollen oder zumindest brauchen, Freunde zu sein. Das ist die beste geostrategische Lage Deutschlands seit dem 30-jährigen Krieg. Es ist territorial das kleinste Vereinigte Deutschland, was es je gegeben hat, weil es möglichst in Bezug auf diese geostrategische Lage. Und wenn man das vergleicht mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir geteilt waren, alle unsere Nachbarn hatten direkt oder indirekt unter deutschen Kriegstreiben gelitten, alle fürchteten den deutschen Militarismus, alle wollten Deutschland nicht nur besetzt halten, sondern möglichst klein halten, hatten Sorgen vom Militarismus, und hat auf jeden Fall auch feindschaftliche Gefühle gegenüber Deutschland, was verständlich ist. Und in der deutschen Geschichte, vorher war es immer so, entweder wir waren vereinigt, wie beim Bismarckreich, dann haben unsere Nachbarn gefürchtet, dass früher oder später wir auf ihrem Territorium uns wiederfinden würden. Oder wir waren von Nachbarn als Ergebnis eines solchen Krieges besetzt, was übrigens nach dem 30-jährigen Krieg historisch gesehen die längeren Perioden deutscher Geschichte waren. Die Schweden waren bis ins frühe 19. Jahrhundert in Vorpommern, will man gar nicht die anderen erwähnen. Hier aus der Nachbarschaft. Aber die längeren Perioden waren natürlich, wo sie auf unserem Territorium waren und Deutschland schwach waren, natürlich nicht das Problem für unsere Nachbarn. Aber für uns, weil für unsere Nachbarn war das Problem der deutschen Einheit und die potenzielle Bedrohung, die davon ausgeht. Wir haben das erste Mal eine Situation, wo wir vereinigt sind und so in unsere internationale Lage so eingebettet ist, in multilaterale Strukturen, dass unsere Nachbarn Mitspracherecht über Deutschland haben, über EU und NATO und sie damit die relative Asymmetrie im Verhältnis zur Größe, wenn wir allein mit ihnen verkehren würden, auch überwinden können. Jeder einzelne Staat in unserer Nachbarschaft, außer Russland, der kein direkter Nachbar ist, ist rein als Staat, ist eben wirtschaftlich schwächer als wir. Und deshalb haben sie zum Ausgleich dieser relativen Schwäche gegenüber dem vereinigten Deutschland früher immer historische Allianzen geschlossen. Und diese Allianzen haben Deutschland dann wieder als Einheit empfunden. Und diese Imbalancen, diese Balance-of-Power-Konzepte verschiedener Varianz sind häufig dann Ursachen gewesen für Spannungen, wenn man sie nicht managen konnte, auch für Kriege. Und diese Situation ist überwunden durch die doppelte Integration Deutschlands in die EU und NATO. Und deshalb ist das gute Verhältnis zu allen unseren Nachbarn. Früher waren die EU-Partner und NATO-Partner nur westlich von uns, jetzt sind sie westlich, südlich, nördlich und östlich von uns. Die Einkreisung Deutschlands durch Länder, die gleichzeitig in Deutschland durch ein multilaterales Beziehung mit Deutschland verbunden sind, ist Kern nationales Interesse. Leute reden über die Europäische Union häufig so, als sei es nur eine moralische Instanz der Frieden, aber es geht auch um kernnationale Interessen, dass wir ein gutes Verhältnis zu all unseren Nachbarn, mit den vielen Nachbarn, die wir haben, nur managen können, indem wir sozusagen diesen multilateralen Kontext bewahren. Und den kann man natürlich nur bewahren, wenn man Rücksicht auf sie nimmt, also sich bewusst ihre Interessen mit berücksichtigt und nicht darauf beharrt, dass nur eigene Interessen berücksichtigt werden oder eigene ideologische Schnittpunkte. Das heißt, in der EU muss es immer ein Kompromiss sein, zumindest zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten und zwischen Polen, Franzosen, Briten und anderen. Und wer diese Fähigkeit und Bereitschaft zum Kompromiss nicht hat, verstößt gegen Kernelemente deutscher Interessen, ist objektiv nationalistisch, selbst wenn er wie Oskar Lafontaine behauptet, ein Linker zu sein. Für Kerninteressen deutscher Politik. Und dieses ist sozusagen unsere erste Priorität. Die zweite Priorität ist transatlantische Beziehung. Warum? Nicht, weil wir mit einem übereinstimmen, sondern weil in letzter Instanz, wenn es zumeist für unsere Probleme geht, die Kyoto, ich nehme mal die schwierige Frage. Wenn die Amerikaner nicht an Bord sind, kriegen wir die Chinesen und Russen auch nicht an Bord. Wenn Welthandel besteht und Amerikaner und Europäer sich nicht einigen, gibt es keine Einigung bei WTO. Wenn Terrorismus bekämpft werden soll und Europäer und Amerikaner stehen nicht zusammen, hilft auch nicht die Zusammenarbeit miteinander. Nahostkonflikt. Man kann die amerikanische Politik kritisieren, aber ohne sie ist das nicht lösbar. Europa allein schafft es nicht. Iran. Wir brauchen auch Russland und andere Länder, aber ohne die Amerikaner geht es auch nicht. Deshalb ist die transatlantische Zusammenarbeit bei vielen dieser Probleme eine notwendige, aber nicht eine, immer eine zureichende Voraussetzung zur weltweiten Stabilisierung. Notwendig, aber zunehmend nicht ausreichend, weil man China, Russland, Brasilien, Afrika, zum Beispiel jetzt bei Mugabe, Südafrika, haben wir nicht gekriegt auf unserer Seite, dann läuft das in Wirklichkeit auch nicht in der Veränderung gegenüber Mugabe. Man braucht andere Nationen auch. Aber man braucht zur Voraussetzung, zur Lösung von Problemen, und das ist eine kühle Analyse, eine gute transatlantische Zusammenarbeit. Und deshalb ist für uns nach der europäischen Integration und dem Verhältnis zu unseren europäischen Partnern die Amerikaner die zweite Priorität. Aus Interessengründen und Wertegründen. Oder wenn ich meinen früheren Jargon als Juso benutzt hätte, ich gesagt, aus Wertegründen und Mehrwertgründen. Und dieses ist die zweite Priorität. Und dieser zweiten Priorität ist sozusagen, die ist anders als früher. Was ist war früher? Früher ging es darum, dass wir die Amerikaner mit unseren Risiken verbinden wollen. 50% der Deutschen fürchteten, dass die Amerikaner im Zweifelsfall Berlin allein lassen würden. Und die mussten in Washington immer in die Hand genommen werden, damit die Amerikaner ihnen sagten, wir stehen euch bei. Die anderen 50% der Deutschen fürchteten, dass die Amerikaner sozusagen zu hart sein würden, wie bei der Mittelstreckendiskussion, über Mittelstreckenstationierung. Und dass deshalb die Spannung zwischen Ost und West zunehmen würden. Und die hatten die Befürchtung oder Ängste, dass die Amerikaner zu weit gehen würden. Denn das ist das Verhältnis zwischen den Leuten, die nukleare Abschreckung betonten und den Leuten, die die nukleare Kriegsgefahr sahen. Oder wenn man es in theoretische Debatte überführt, das Verhältnis zwischen Abschreckung und Self-Deterrence. Deterrence und Self-Deterrence. Also Selbstabschreckung in der Frage. Aber in dieser Periode galt die deutsche Angst als Sprichwort. Und die war ja auch mobilisiert. In der gesamten Nachkriegszeit haben Hunderte, Tausende, ja manchmal Millionen gegen Aufrüstung, gegen Nuklearwaffen, gegen Mittelstreckenraketen, gegen Kriege mobilisiert. An solchen Themen wurden Wahlen entschieden. Weil Angst ein mobilisierender Faktor ist. Das Interessante ist, dass 50 Jahre lang, ich habe das noch auch mal miterlebt, deutsche Politiker nach Washington kamen, um den Amerikanern die deutsche Angst zu erläutern. Nach 9-11 musste ich das erste Mal den Deutschen die Gründe für die amerikanische Angst erläutern. Wenn man den Statistiken nachguckt, haben die Deutschen Angst vor Waldsterben, vor Klimawandel, vor Arbeitslosigkeit,
von Terrorismus schon viel, viel weniger als die Amerikaner.
Da ist bei uns die deutsche Elite sehr viel besorgter als die deutsche Bevölkerung. Aus guten Gründen, weil das einen haben das noch nicht erlebt, dass dir was explodiert ist, aber die anderen wissen, dass solche Pläne existierten. Während die Amerikaner nach 9/11, das war das erste Mal, dass sie auf ihrem Territorium angegriffen wurde, Mainland USA, nach 1814 oder 15, als die Briten Washington verbrannt haben, war es das erste Mal, und es war im ökonomischen Zentrum New York und im politischen Zentrum Washington. Das war für die Amerikaner ein qualitativer Einschritt. Für uns waren Kriege immer auf unserem Territorium, im letzten Ende. Für die Amerikaner waren es Expeditionskriege, außer dem Bürgerkrieg. Und selbst Pearl Harbor kam weit weg von Christenschiff. Das heißt, es war dieser Eingriff war für viele Deutsche nicht verständlich, warum die Amerikaner zu sagen. Haben die Amerikaner nun Recht mit ihrer Angst und die Deutschen Unrecht mit ihrer weniger Angst? Ich glaube, da hat sich was verändert. Wir waren früher im Zentrum einer Krisensituation und relativ gesehen zu früher ist unsere Lage stabiler geworden. Die Amerikaner haben objektiv heute Berechtigung für eine größere Sorge, denn zwar war der Nuklearkrieg früher eine potenzielle Sorge weltweit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch solche Dinge in amerikanischen Botschaften, Amerikaner, die auf der Straße irgendwo gehen, oder im Homeland von irgendwelchen Leuten attackiert werden, ist größer als während des Kalten Krieges. Insofern haben wir beide, wenn wir sagen, du hast Recht oder du hast Unrecht, beurteilen wir das von unserer relativen Veränderung der Situation. Und die Amerikaner haben nicht Unrecht und wir auch nicht. Man muss es nur übersetzen, dass wir beide die Welt von einer unterschiedlichen Weise anschauen. Das ist wichtig, um sich wechselseitig zu verstehen. Und das Zweite, was hat sich verändert in dem Verhältnis. Früher waren wir Konsument von Sicherheit, jetzt sind wir gefragt als Exporteur von Sicherheit. Jetzt geht es darum, dass die relativ stabile Zone Zentraleuropa jetzt beiträgt zur Krisenlösung auf dem Balkan und außerhalb Europas bis hin nach Afghanistan und in Laos. Peter Struck, damals Fraktionsvorsitzender, Verteidigungsminister, hat damals gesagt, die Verteidigung Deutschlands beginnt am Hindukusch. 10 Jahre vorher hat er sich für diese Äußerung selber erschossen. Und man muss das einfach sehen, dass damals Volker Rühe, Vorgänger von Struck, offensichtlich kein Sozialdemokrat, sondern Christdemokrat, als es darum ging, dass die Franzosen das deutsch-französische Korps eventuell in Afrika einsetzen würden, hat er gesagt, das deutsch-französische Korps ist kein Afrika-Korps. Er war dagegen. Eine ganz andere Bundesregierung später hat dann den Einsatz, damals grün, rot-grün, in Timor beschlossen. Und wenig später waren deutsche Truppen im Kongo. Das heißt, hier hat sich etwas entwickelt, Deutschland als Exporteur von Stabilität. Und es hat sich auch etwas in der Wahrnehmung unserer Nachbarn verändert, was in der Bevölkerung vielfach nicht verstanden wird oder nicht verarbeitet wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die natürlich keine mobilen deutschen Streitkräfte. Und das waren sie richtig so ausgestattet, dass sie schwere Streitkräfte waren, die statisch waren. Und sie wurden an der Grenze so gemacht, amerikanische Einheiten, deutsche Einheiten, britische Einheiten, deutsche Einheiten, irgendwelche anderen Einheiten. Auf der Ostseite NVA, Nationale Volksarmee, Sowjet, NVA, Volksarmee. Damit die Deutschen nicht alleine Krieg führen können. Und weil man Angst hatte damals vom deutschen Militarismus. Und ein Teil der Deutschen bekämpft noch immer den deutschen Militarismus, während unsere Umwelt einschließlich der Franzosen und Polen heute Sorgen vom deutschen Pazifismus haben. Und zwar, weil sie der Meinung sind, dass wir zwar immer sagen, wir hätten aus unserer Geschichte gelernt, aber sie glauben, dass es inzwischen ein Egoismus geworden ist, wo wir sagen, Hannemann, geh du voran, du hast die längeren Hosen an, ihr sollt, weil wir bleiben zu Hause, wegen unserer Geschichte. Und das sagen sie, ist ein sehr bequemer Standpunkt und die moralische Begründung, die dafür gibt, ist nicht ganz hinfällig, nicht ganz ausständig. Ihr redet von deutschem Militär, aber es macht einen gewissen Unterschied, ob man Menschenrechte im Kongo oder demokratische Wahlen im Kongo schützt oder ob man mit deutschen Soldaten ein anderes Land wie Polen überfällt. Und die Niederländer haben mir damals gesagt, wenn wir gegen Hitler 1936 interveniert hätten, wäre der Zweite Weltkrieg gar nicht gekommen. Also aus ihrer Sicht ist es manchmal zu spät gekommen, die Intervention, während wir immer noch eine nationale Antwort zu unserer nationalen Geschichte sind, aber noch keine Synthese mit den Europäern in der Zukunft. Da müssen die Briten eben
sozusagen europäischer werden, die Franzosen weniger nationalistisch und wir müssen auch in den europäischen Kontext gehen. Und diese Entwicklung spielt sich bei uns ab unter starken amerikanischen Druck, die jetzt sozusagen letzten Endes, ich überziehe jetzt, war die erste Umerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg, die war so erfolgreich, dass die Amerikaner jetzt die Resultate bedauern. Natürlich nicht in Bezug auf Demokratie, aber in Bezug auf den zögernden Umgang der deutschen Militär. Weil sie sagen, wir brauchen jetzt deutsche Truppen und wir können ja auch nicht eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik machen, ohne dass die Deutschen nicht von bezahlen. Wir kritisieren, dass die Briten nicht europäisch genug sind, aber in Bezug auf die Einsätze sind wir in Wirklichkeit zurückhaltender oder handlungsunfähig, weil wir anders als die Franzosen und Briten in dieser Frage agieren oder als die Polen. Und deshalb ist hier eine Situation eingetreten, dass, die ich immer schwer empfunden habe, dass die deutsche außen- und sicherheitspolitische Elite, soweit es sie denn gibt, dass die diesen Prozess frühzeitig gesehen hat, mit den Amerikanern auch, wobei sie nicht so weit gehen wollte wie die Amerikaner, die Fraktionen schon zögernder war und das deutsche Volk von Anfang an dagegen war und weiter dagegen ist. Aber das ist, wir gehen als friedliebend, viele Ausländer nehmen das wahr, wie Hermann und Dorothea, in fernen Landen streiten sich die Völker, wir haben damit nichts zu tun. Und überlassen wir den anderen. Und hier werden Erwartungen auf uns gerichtet werden, unabhängig davon, wer in den USA gewinnt. Die Erwartungen werden auf uns kommen. Und das wird auf einen Bundestag stoßen, der nicht bereit ist, Truppen in den Süden zu schicken, auch unabhängig davon, wer in den USA gewinnt wird. Und der Druck der USA, das zu machen, wird auch dort sein. Wir werden mehr im Norden tun, tun wir jetzt ja auch schon, aber wir werden nicht in den Süden gehen, als rechtlich vor dem Bundestag. Und das Thema Entsendung von Truppen ins Ausland ist sowieso unpopulär und die Versuchung, das populistisch auszunutzen, diese Unpopularität ist sehr groß. Wiederum, formal mit Friedensgründen, real, wenn man die anderen Truppen dort weiter lässt, mit, ist das eine linke Variante oder rechte Variante. Beide sind ja auch links und rechts. Wimmer ist ja auch dagegen. Ist ja interessant, um rechte Flügel, CSU und so weiter auch. Also gibt es linke und rechte Variante von Leuten, die in dieser Frage objektiv nationalistisch argumentieren. Und das wird in den USA häufig beobachtet, bei unseren Nachbarn auch beobachtet. Das wird ein Thema, das auf uns zukommt, die Veränderung der deutschen geostrategischen Rolle plus die damit vorhandenen Konsequenzen, die an uns herangefordert werden. Das ist eine grundlegende Veränderung unserer Lage. Eine wirklich, und die bleibt als Schwierigkeit, sie zu bearbeiten, ganz egal davon, wer gewählt wird. Und dann kommen die anderen Themen hinzu, die weiter jetzt früher keine solche große Rolle spielen. Das ist weltweiter Klimawandel, internationaler Terrorismus, Afrika ja, aber mit dem Zusatzkomponente chinesische Rolle in Afrika, wo die Europäer eine Rolle spielen, spielen nicht so sehr in China eine Rolle, aber spielen in der Rolle der Afrika spielt eine Rolle. Insofern haben Amerikaner und wir gleichermaßen Interesse an bestimmten Verhalten Chinas, das ja in zunehmendem Maße auch eine Weltmacht wird und auch so agiert an Innenregionen außerhalb. Deutschland im Nahen Osten, da haben wir ja immer jahrelang gesagt, gegen unsere Geschichte dürfen wir nicht. Und dann haben diese Israelis gesagt, wir wollen aber deutsche Soldaten, fast noch lieber als andere, damit war die Ausrede weg. Und dann kamen die tatsächlichen Argumente auf den Tisch, dass die einen dann sagten, bester Wille, wir verlieren die vorteilhafte Position unserer Neutralität zwischen Arabern und Israelis. Na, sagte ich schon mal was anderes. Und dann hat ein anderer, mein ehemaliger Parteivorsitzender, gesagt, wir verlieren die vorteilhafte Position der Neutralität zwischen Hezbollah und Israel. Schon nochmal was ganz anderes. Und dann kam raus, dass in Wirklichkeit ein Teil der Argumente, die sich gesagt haben, aus historischer Verantwortung, wollen wir nicht, in Wirklichkeit eine Verschleierung war von zutiefst anti-israelischen Instinkten, die zum Teil der deutschen Bevölkerung gibt. Sage ich wenigstens so brutal aus, das ist meine Meinung. Und dies wird in den USA auch beobachtet, diese Diskussion und diese Frage. Und außerhalb der USA in anderen europäischen Ländern auch beobachtet. Da verändert sich also was geostrategisch. Da verändert sich damit die Themen der transatlantischen Debatte, vom Klimawandel bis Russland bleibt, EU bleibt, weil wir ein wichtiger Partner in der EU sind. Wir können nicht die EU liefern, aber ohne Deutschland ist die EU sozusagen nicht zu liefern. Wir sind wichtig in der EU, wir sind wichtig in der Russlandpolitik, wichtig in unserer Politik in Osteuropa. Da bleiben diese Themen sozusagen in veränderter Weise die alten Themen, aber ein ganz anderes Thema bekommen, wo Deutschland als globaler Akteur gefragt wird, zum Teil alleine, zum Teil aber auch weil sie als Mitglied der Europäischen Union und der NATO mit global agiert. Das ist eine völlige Veränderung der Sichtweise. Früher haben wir global in der Wirtschaftspolitik gedacht, aber in der Sicherheitspolitik bestenfalls regional. Und die Mittel waren sozusagen auch, der Mittel waren für uns in der Außenpolitik wirtschaftliche Mittel und diplomatische Mittel, militärische Mittel, sowohl in der Androhung wie Peacekeeping, wie in der Anwendung von Gewalt, wie jetzt mit den Kampfeinheiten in Afghanistan, die ja dort auch in Megazahl sind, ist völlig neu für die deutsche Situation. Und das wird bleiben. Und jetzt der letzte Punkt auf die Kandidaten und dann ist der Beschluss. Ich habe in den letzten Jahren manchmal 50% meiner Zeit gebraucht, um Bushs Motive deutlich zu machen, gegen wachsendes Murren im jeweiligen Saale, weil ich fand die Vorurteile gegen ihn so überzogen und irrational und so allgemeine Meinung, dass ich meinte, erstmal gegen den Strom bestimmte Elemente dieser Argumentation verteidigen zu müssen, der Logik dieser Verteidigung, und dann am Schluss zu sagen, warum ich trotzdem gegen ihn bin. Aber ich wollte es nicht leicht machen, das am Anfang sagen soll, erst schwer machen. Jetzt ist umgekehrt, jetzt gibt es so eine Obama-Euphorie hier, so als wäre jemals ein amerikanischer Präsident gewählt worden, weil er deutsche und europäische Interessen vertritt. Das ist noch nicht vorgekommen. Und natürlich vertritt er auch eine andere Psychologie. Und diese Mischung zwischen Martin Luther King und John F. Kennedy ist bei uns eben einfach sehr populär. Aber interessanterweise haben die Leute immer Bush kritisiert, weil er so religiös argumentiert. Obama macht es auch nur in einer Weise. Und Obama hat gesagt, natürlich werde ich im Zweifelsfall auch Truppen einsetzen ohne einen UNO-Sicherheitsratsbeschluss. Das haben wir einige überlesen, als sie seine Reden analysiert haben. Und Obama wird auch nicht sofort ein Kyoto mit durch den Kongress bringen können, weil die Amerikaner ein anderes Verhältnis haben. Sie werden vielleicht den Umweltschutz mehr machen, den Klimawandel gegen Klimawandel mehr machen, aber eher sie internationale Verträge akzeptieren, die sie verpflichten, was zu machen. Da muss noch viel Wasser den Frontenac herunterfließen. Und dann seine Stellungnahmen zum Iran sind auch ganz schön. Er will mit denen reden, aber für jeden amerikanischen Präsidenten, wenn der Ahmadinejad sich nicht ändert, und einige sprechen dafür, dass er sich nicht sofort ändert nach einem Dialog, dann ist natürlich die militärische Option wieder auf dem Tisch. Und und dass er das Missionsbedürfnis hat, Amerikas, ist klar, er hat gesagt, seine Wahl sei nicht nur gut für Amerika, sondern gut für die Welt. Stell dir mal vor, ein deutscher Bundeskanzler, oder ein deutscher Bundeskanzler würde sagen, meine Wahl wäre gut, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. Da würden einige schon in der Nacht wahrscheinlich etwas nervös sein. Und das heißt, hier ist eine andere politische Kultur, dass Amerika ist immer Macht und gleichzeitig Idee. Und es ist letztendlich ein Land, das daran glaubt, dass seine eigene Macht nicht nur gut ist für Amerika, sondern gut für die Welt ist. Das ist nicht nur gesagt, sondern ist auch geglaubt. Deshalb sind sie auch so tief entsetzt, wenn Abu Ghraib passiert, weil das ihrem eigenen Selbstverständnis widerspricht. Und Deutschland kann aufgrund seiner Geschichte schlecht eigentlich das Selbstbewusstsein haben, dass wir immer für das Gute stehen. Das ist, glaube ich, aufgrund unserer Geschichte schwierig so zu vermitteln. Es ist zunehmend bei uns ja auch schon immerhin akzeptabel, dass wir nicht nur für das Böse stehen, sondern dass wir auch manchmal was Gutes bewirken können, manchmal aus Versehen, manchmal auch geplant. Aber dass wir insofern wird das allmählich auch mehr voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, was für uns auch aus meiner Sicht zu begrüßen ist. Aber dieses ungebremste Selbstvertrauen, was dem amerikanischen Patriotismus zugrunde liegt, ist natürlich in Deutschland ganz, ganz anders und ist auch schon viel weniger als in Frankreich oder in Großbritannien. Und diese psychologischen Differenzen, diese geostrategischen Differenzen, dass Amerika für uns viel wichtiger ist als wir für Amerika, und dass immer die Amerikaner sich die Frage stellen werden, how relevant are these Germans and the Europeans? Und wir werden immer die Frage, wie viel Einfluss haben wir? Für die Kleinen stellt sich immer die Frage nach dem Einfluss, für die Großen, die nach der Handlungsweise machen. Diese Fragen bleiben unabhängig von dem jeweiligen Kandidaten als potenzielle Spannungsthemen oder als Diskussionsthemen. Deshalb, vieles verändert sich, vieles hat sich geostrategisch verändert, aber manches bleibt auch gleich. Und ich finde, je mehr man das nüchtern analysiert, desto besser kann man gute Beziehungen gestalten. Und als letzter Punkt eine Anekdote. Bei aller Kritik am Einzelnen, wie Schröder es formuliert hat, hat er das auch gemacht. Er hat gegen den Irakkrieg argumentiert und ich glaube zu Recht, und hat gleichzeitig gesagt, sie behalten Überflugsrechte, können die Basen benutzen und 8000 deutsche Soldaten schützen die Garnison, um den Amerikanern das Signal zu setzen, es geht gegen den Irakkrieg, er wollte die Beziehung insgesamt über den Haufen werfen. Das kann man für unmoralisch halten. Denn wenn Schröder zu der Analyse gekommen wäre, die später Kofi Annan hatte, dass der Krieg völkerrechtswidrig war, dann hätte ein deutscher Kanzler nach Artikel 20 Grundgesetz Vorbereitung an einen illegalen Krieg und Mitwirkung daran dies nicht tun dürfen. Aber in der Politik muss man solche Dinge abwägen. Es geht nicht nur darum, sich zu fragen, ob man gute Absichten hat, sondern auch, ob man gute Wirkung hat. Und dabei stellt sich die Frage nach dem Spannungsverhältnis durchaus zwischen Politik, manchmal Völkerrecht, das ja ein hochpolitisches Recht ist, das ist ja nicht einklagbar wie vom Bundesverfassungsgericht, und nach moralischen Prinzipien. Dieses Spannungsverhältnis kann man in der Politik praktisch verringern. Man wird es nie aufheben können. Denn sonst wäre die Welt schon so gut, auch im Transatlantischen, wie sie sein könnte, wenn man sie nicht malt. Aber dann wäre schon das Reich Gottes auf Erden. Und dafür bin ich nicht zuständig. Vielen Dank.